Vis-à-vis.
Edda Schlager, ich sag vorneweg, wir duzen uns, weil wir uns ja schon eine Weile kennen. Ich würde als erstes gerne über eine spannende Reise reden, die du im April gemacht hast. Du warst in Turkmenistan, also in dem Land, das auf der weltweiten Rangliste von Reporter ohne Grenzen seit diesem Jahr auf dem letzten Platz steht. Wie kommt man eigentlich als ausländische Journalistin in das Land mit der lausigsten Pressefreiheit der Welt?
Also ganz klar, nicht als Journalistin offiziell. Ich bin als Touristin hingereist. Ein Journalist fährt immer mit seinem Journalistenherz in die Welt hinaus und nimmt natürlich bestimmte Dinge, Strömungen, Atmosphären auf eine gewisse Art und Weise wahr. Aber ich habe niemandem gesagt, dass ich Journalistin bin, sondern bin ganz offiziell mit dem Touristenvisum hingereist. Muss aber dazu sagen, dass ich selbst überrascht war, dass ich überhaupt das Touristenvisum bekommen habe. Denn auch das ist nicht selbstverständlich in Turkmenistan.
Und wie ist das jetzt? Darfst du jetzt über deine Reise in Turkmenistan berichten oder bekommst du dann Ärger? Musst du vorsichtig sein?
Wenn ich selber nochmal nach Turkmenistan fahren möchte, dann sollte ich das vermeiden. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch entschieden, das nicht umfangreich journalistisch aufzuarbeiten. Also ich habe erstens gar nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich journalistische Gespräche vor Ort zu führen. Ich habe jetzt die Atmosphäre aufgenommen des Landes. Ich kann in so einem Rahmen auch darüber sprechen. Dazu habe ich mich entschieden, aber ich werde das nicht journalistisch aufarbeiten.
Ich weiß ja, dass man in Turkmenistan nicht einfach so alleine unterwegs sein darf. Wie war das bei dir? Hattest du einen Aufpasser an deiner Seite?
Ich habe das also beim turkmenischen Reisebüro gemacht. Die haben mir dann auf meine Wünsche hin ein Programm zusammengestellt und da bekommt man dann neben dem Fahrer auch natürlich einen Guide zur Verfügung gestellt.
Haben die dich dann auch mal zurückgezogen, wenn du mit Einheimischen sprechen wolltest?
Ja, also es wurde interveniert. Also ich habe deutlich gemerkt, dass das nicht gewünscht war, dass man mit Einheimischen redet. Der Guide ist dann dazugekommen und hat sich in das Gespräch eingemischt. Er hat den Auftrag, auch weiterzumelden, welche Kontakte an dem Tag stattgefunden haben, wo man war. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Guides waren dann richtig erleichtert und zufrieden, wenn man nur in irgendwelchen Ruinen rumgestiegen ist, wo möglichst keine Einheimischen unterwegs waren. Aber mich haben trotzdem die Menschen interessiert. Und ich muss dazu sagen, es waren auch unheimlich viele turkmenische Pilger dort in der Gegend unterwegs. Also ob das irgendwelche entlegenen Mausoleen waren, mitten in der Karakum-Wüste. Dadurch, dass ich die Sprache, also Russisch zumindest, spreche, komme ich dort auch immer mit den Leuten ins Gespräch und trotzdem bekommt man einen Eindruck, wie die Leute dort sind. Und grundsätzlich sind die wahnsinnig neugierig. Ja, das war so das Setting, in dem man sich dort bewegt.
Ich habe mal vor wenigen Tagen ein sehr skurriles Internetvideo über den turkmenischen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow gesehen. Das ist ja Putin hoch drei. Der zeigt sich da als kraftstrotzende Sportskanone im Fitnessstudio und bei allen nur erdenklichen Sportarten. Dann haben sie eine Kabinettssitzung gezeigt. Der Präsident steht am Konferenztisch, am Kopf des Tisches und streckt eine goldene Hantel in die Luft und die Minister stehen davor und klatschen. Also völlig ballerballer, ein absolut bizarrer Personenkult. Wie hast du dieses Land erlebt? Gilt ja als eine der strengsten Diktaturen der Welt.
Ja, also der Personenkult um den Präsidenten ist natürlich absurd und man sieht es dort an jeder Stelle. Die Denkmäler, die ihm und seiner Familie gewidmet sind, es gibt ja diese großen Prachtstraßen in Aschgabat. Also Aschgabat, die Hauptstadt von Turkmenistan, muss man sagen, hat viele Parks. Es gibt Basare, dort sind die Leute auch unterwegs, man sieht dort Leute und dann gibt es diese neue Stadt, also einen neuen Teil. Diese Marmorbauten, diese weißen Marmorbauten mit vielen, vielen Hoch- und Wohnhäusern auch. Das sind die Häuser, die für die turkmenischen Eliten vorgesehen sind, die dort wohnen sollen. Und dann standen wirklich alle 100 Meter standen Menschen, Aufpasser, Männer, die einen zurechtgewiesen haben, dass man jetzt nicht dort über den Rasen von einer Autospur auf die andere laufen soll. Das war aber ein Tag, als offensichtlich der Präsident dort langfahren musste. Das wurde hochgepfiffen in die, ich weiß nicht, 15 Etagenhäuser, wenn dort ein Fenster offen war. Also dort wurde man gemaßregelt, wenn in dieser glatten Marmorfassade ein Fenster offen war. Ich bin auch durchs Land gefahren, in wirklich entlegenen, ärmlichen Dörfern, wo ein Krankenhaus zum Beispiel, da denkt man, man kommt in die Folterkammer, die Geräte, die man dann dort an den Wänden hängen sieht. Also das ist wirklich extrem rückständig.
Sie hören ein Vis-à-vis mit Edda Schlager, freiberufliche Journalistin in Zentralasien, die einzige Deutsche dort. Edda, manchmal sind ja deine Reisen für dich nicht ganz ungefährlich. Reporter ohne Grenzen musste sich ja einmal für dich einsetzen, weil du von der Polizei festgenommen wurdest. Wo war das genau und was ist da passiert?
Das war in Usbekistan vor 2,5 Jahren, Ende 2016. Wenn ich mich dort offiziell beim usbekischen Außenministerium um eine Akkreditierung als Journalistin bemüht hätte, dann hätte das nicht funktioniert. Und ich bin also, das ist die Krux vieler freier Journalisten, man geht Risiken ein, die man vielleicht nicht immer richtig einschätzt. Und in diesem Fall habe ich mit Oppositionellen, mit Regimekritikern gesprochen, wurde aber offensichtlich überwacht und wurde dann auf der Hälfte meines Besuches nach etwa einer Woche von Angehörigen der Geheimpolizei in meinem Hotel abgeholt und freundlich aufs Polizeirevier gebeten, wo man dann ein klärendes Gespräch mit mir führen wollte. Das Ende vom Lied war, dass ich des Landes verwiesen wurde und ein dreijähriges Einreiseverbot bekommen habe.
Also das heißt, du wurdest dann festgehalten, abgeführt, zum Flughafen gebracht und in ein Flugzeug gesetzt?
Das ging jetzt nicht so schnell, das zog sich über den ganzen Tag hin, aber letztendlich war es genau so, ja.
Kommen wir mal zu deinem Heimatland oder zu deiner Basisstation Kasachstan. Das Land ist ja deutlich entspannter als Usbekistan oder Turkmenistan. Da bist du offiziell als Journalistin akkreditiert, da darfst du arbeiten. Du lebst ja seit fast 15 Jahren in Almaty. Das ist eine Stadt mit knapp 2 Millionen Einwohnern, ganz im Südosten an der Grenze zu China und Kirgisistan. Auf der einen Seite der Stadt liegen 4.000 bis 5.000 Meter hohe Berge und auf der anderen Seite die ewige Steppe. Wie hat es dich denn dahin verschlagen?
Also die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte Russisch lernen. Ich habe Russisch schon in der Schule gelernt, konnte also schreiben und lesen und habe dann nach vielen Jahren einfach gedacht, ach, die Hälfte einer Sprache kennst du schon, probierst das doch nochmal. Als Journalistin kann das nicht schaden. Durch bestimmte Umstände hatte ich dann ein Angebot in Kasachstan, eine Weile journalistisch zu arbeiten bei einem deutsch-russischen Medium. In Kasachstan gibt es viele Kasachstan-Deutsche, also ehemalige Wolga-Deutsche und deren Nachkommen haben also bis heute eine Zeitung. Und dort ist für junge Journalisten eigentlich immer ein Ohr offen. Man kann dort für eine Weile hin, für ein paar Monate. Das habe ich gemacht.
Und warum bist du dann seit 15 Jahren mittlerweile da?
Zum einen ist halt mein Leben passiert. Also
hast du Familie dort?
Ich habe keine Familie, aber ich habe sehr, sehr viele Freunde. Zum anderen habe ich eine große journalistische Karriere gesehen.
In Kasachstan.
Als Journalistin ist Zentralasien eine unheimlich interessante Region. Über die Region wird relativ wenig berichtet in Deutschland und ich dachte, das kann man ja ändern.
Ärgert es sich denn eigentlich, dass man, wenn man auf die Ex-Sowjetstaaten guckt, dass der Fokus in unseren Medien eigentlich fast ausschließlich auf Russland oder auf der Ukraine liegt?
Zentralasien ist nicht der Nabel der Welt. Es gibt so viele spannende Regionen in der Welt, wo meine Kollegen unterwegs sind, über die berichtet werden muss. Aber ich bin immer wieder enttäuscht, welche Ignoranz und auch welches Unwissen mir zum Teil in den Redaktionen entgegenschlägt, wenn ich Themenvorschläge aus Zentralasien mache, wenn ich also Themen anbiete. Ja, ein Klassiker war, ach, wir haben schon so viel aus der Region. Wir hatten jetzt gerade 3 Stücke aus der Ukraine. Und dann sage ich, ja, Sie wissen aber schon, dass Zentralasien noch mal 2.000, 3.000 Kilometer weiter östlich liegt als die Ukraine. Ja, das ist für uns aber so das Gleiche und da haben wir jetzt gerade kein Interesse daran.
Edda Schlager, lass uns mal kurz zum Ende noch über deine Wahlheimat Kasachstan sprechen. Da passiert ja gerade eine Menge. Nach fast 30 Jahren ist der autoritäre Herrscher Nursultan Nazarbayev als Präsident zurückgetreten. Er hat einen loyalen Nachfolger eingesetzt, Kasym-Jomart Tokayev, und der will sich jetzt am Sonntag bei der Präsidentschaftswahl bestätigen lassen. Und dagegen gibt es seit Wochen Proteste, von denen man hier in Deutschland so gut wie gar nichts mitbekommt. Vielleicht kannst du uns mal schildern, was da gerade in Kasachstan los ist.
Die Spannungen in der Gesellschaft haben sich hochgeschaukelt. Das hängt mit der wirtschaftlichen Entwicklung oder mit der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung in Kasachstan zusammen. Kasachstan leidet, weil es sehr eng an Russland angekoppelt ist, auch unter den Sanktionen gegen Russland. Die Währungspolitik ist an den Rubel gekoppelt und die Menschen in Kasachstan haben in den vergangenen Jahren ganz klar große Teile ihrer Ersparnisse verloren. Und das sind die Leute jetzt nicht mehr bereit zu tragen. Und die Proteste, die sich seitdem in Kasachstan entwickelt haben, haben eigentlich nichts damit zu tun, dass Nazarbayev selbst zurückgetreten ist. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass die Nachfolge gemanagt werden soll. Bisher sind die Menschen friedlich auf die Straße gegangen. Leute wurden zu Hunderten in Arrest genommen, dann auch wieder freigelassen. Aber einige wurden auch zu mehreren Tagen Haftstrafen verurteilt. Aber das Charmante finde ich, dass die urbane Jugend eine ganz sympathische Art gefunden hat, die Absurditäten in Kasachstan zu zeigen. Ein Künstler hat ein großes Banner aufgehängt mit einem Zitat aus der kasachischen Verfassung. alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und er musste am Ende eine Strafe zahlen für die Verschmutzung des öffentlichen Raums mit Müll.
Und verschmutzt hat er sie eigentlich mit einem Zitat der Verfassung.
Ganz genau. Es wird in den sozialen Medien sehr, sehr intensiv aufgearbeitet, auch mit witzigen Videos. Das hat einen großen Charme. Ich würde mir wünschen, dass Kasachstan auf friedlichem Wege eine Demokratisierung erlebt. Ich bin aber auch relativ sicher, dass die kasachischen Eliten so viel zu verlieren haben, dass sie nicht einfach so dreingeben werden.
Ja, es klingt dennoch spannend, was da passiert in der Region. Was sind denn eigentlich deine Pläne für die Zukunft? Wie lange hältst du noch die Stellung in Kasachstan?
Na, momentan in diesem Jahr passiert gerade sehr viel, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass das so bleibt. Und ich habe schon wirklich saure Gurkenzeit in den fast 15 Jahren jetzt erlebt. Ich muss auch sagen, ich bin es auch ein bisschen leid, die Korruption, die Absurditäten der Diktatoren immer wieder nachzuzeichnen. Russland wäre natürlich eine Alternative, dadurch, dass ich die Sprache mittlerweile sehr, sehr gut spreche. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen und den deutschen Osten zu erkunden. Ich selber komme aus Bautzen und ich muss dazu sagen, ich fühle mich in der deutschen Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer ganz oft missverstanden. Und eigentlich habe ich das große Bedürfnis, selber aus dem deutschen Osten zu berichten.
Ja, dann sage ich mal, egal ob es jetzt Zentralasien weiter bleibt, ob es Russland wird oder dann doch Ostdeutschland, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg weiter für deine Arbeit und bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.